Gesundheitswesen ist Hochrisikobereich. Es ist eine Illusion zu glauben, ein Gesundheitswesen zu gestalten, das eine Null-Fehlerquote hat. Das kann man sich gleich einmal flapsig ausgedrückt abschminken. Das gibt es nicht. Aber das Thema ist immer, wie ich mich seriös mit diesem Thema beschäftige und was mache ich, wenn Fehler auftauchen.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Kerstin Sommer und Oliver Loiskandl.
Kerstin, wir werden keinen Richter brauchen, hat man früher in Niederösterreich gar nicht so selten gesagt. Wir haben auch keinen Richter da, sondern du, glaube ich, hast dich gut vorbereitet und geschaut, was unser heutiger Gast für ein Themengebiet abdeckt, beziehungsweise was sein berufliches Umfeld hergibt.
Ich habe ganz viele Tätigkeitsfelder gefunden von unserem Gast, den Dr. Michael Halmich, Master in Laws. Und zwar Tätigkeitsfeld unter anderem Jurist mit Arbeitsschwerpunkt Medizin und Gesundheitsrecht, Ethikberater im Gesundheitswesen, Lektor für Recht und Ethik im Gesundheitswesen, Betreiber des Forums Gesundheitsrecht und auch Buchautor und Verlagsinhaber. Also ich glaube, wir brauchen heute keinen Richter.
Okay, fein. Herzlich willkommen, Herr Dr. Halmich. Wir sind recht froh und stolz, dass Sie unseren Podcast besuchen. Und wir werden heute ein bisschen so eintauchen in die Welt des Gesundheitsrechts. Und das wäre eh gleich meine erste Frage. Herr Dr. Halmich, gibt es ein Gesundheitsrecht, das für uns alle gültig ist und das unsere Gesundheit reglementiert?
Ja, hallo an die Runde. Ich möchte mich kurz bedanken für die Einladung heute und zum Podcast zu kommen. Ja, natürlich, Gesundheitsrecht haben wir in unserer Rechtsordnung tief verankert. Das hat sich interessanterweise erst in den letzten 20 Jahren so wirklich herausgearbeitet. Wir hatten immer schon rechtliche Grundlagen, die unser Gesundheitssystem geregelt haben, versorgt haben. Die waren aber oftmals sehr zurückhaltend, diese Gesetze. Und da ging es oft um Ansprüche mit E-Card etc. und was man von der Sozialversicherung für Leistungen bekommt. Heute ist es vielschichtiger. Wir haben viele unterschiedliche Gesundheitsberufe, Gesundheitsbetriebe und die Patienten, Patientinnen, die natürlich hier jeden Tag das System betreten, wollen natürlich auch bei ihren Dienstleistungen von Rechtsgrundlagen eingemantelt sein, damit sie da auch gut geschützt sind.
Und jetzt sind Sie als Jurist zuständig für Patientinnen, Sie sind zuständig für Gesundheitsberufe und nur um Ihr Themenspektrum da ein bisschen einzugrenzen, sind Sie tatsächlich so, wie man sich das vorstellt, aus dem Fernsehen im Gerichtssaal und vertreten da beispielsweise Patientengeschichten und helfen Patientinnen, dass Millionenbeträge wie in Amerika erhalten, wenn sozusagen in irgendeiner Form ein Problem auftritt, oder stelle ich mir das komplett anders vor oder falsch vor?
Gebe ich kurz meinen Einblick in die Tätigkeit, einerseits von mir, andererseits auch von Kollegen, Kolleginnen, die ja auch tagtäglich in diesem Feld arbeiten. Ich habe nach dem Studium der Rechtswissenschaften oder parallel zum Studium der Rechtswissenschaften im Rettungsdienst ehrenamtlich gearbeitet und habe da natürlich ganz viel Erfahrung im Gesundheitswesen gesammelt und bin dann natürlich später auf die Idee gekommen, ich könnte mich beruflich im Gesundheitswesen betätigen. Ich war tatsächlich dann viele Jahre, sogar 13 Jahre lang, in der Vertretung von Patientinnen und Patienten tätig und bin da auch auf ein Gericht tätig gewesen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt ausschließlich selbstständig tätig und bin jetzt aber dafür da, dass ich Gesundheitsbetriebe und Gesundheitsberufe begleite, dass sie ihren Arbeitsalltag rechtlich korrekt gestalten können. Das heißt, heute sehe ich mich nicht mehr im Gerichtssaal, wo ich einzelne Patienteninteressen vertrete, sondern es geht heute darum, dass ich eher im Hintergrund schaue, dass Betriebe und Gesundheitsberufe ihren Arbeitsalltag rechtlich korrekt gestalten. Und im zweiten Arbeitsfeld mache ich ja auch Ethikberatung und da werde ich dann beigezogen bei sehr herausragenden Fallgeschichten, wo die Behandlungsteams und alle involvierten Personen, zum Beispiel auch andere Zugehörige, Patienten selbst, irgendwie sich im Kreis drehen und man zu keiner Entscheidung kommt. Das kann in der palliativen Szene sein, das kann im psychiatrischen Kontext sein, also überall dort, wo ganz viele unterschiedliche Interessen bestehen. Schauen wir vielleicht auf die Metaebene, wie Kolleginnen und Kollegen dieses Thema behandeln. Man stellt sich das so vor, dass wenn irgendwo ein Behandlungsfehler passiert, dass sich dann die Anwälte draufstürzen und sofort das ausschlachten. Ich finde es auch interessant, gegenüber vom UK St. Pölten gibt es ja auch ein Transparent eines Anwalts, der sagt, Arzthaftungsrecht, da gibt es einen Behandlungsfehler, dann wenden Sie sich an mich, das finde ich witzig. Wir haben in Österreich 9 Landespatientenanwaltschaften, die eigentlich das große Ziel haben, im Gesundheitswesen aufkommende Schadensfälle außergerichtlich zu klären. Und da haben wir in Österreich eine ganz gute Tradition, dass ganz, ganz viele Schadensfälle in Österreich, die im Gesundheitswesen passieren, also so viele sind es jetzt doch wieder nicht, aber die passieren, werden zu einer hohen Anzahl, fast über 95%, außergerichtlich durch die Beteiligung von Patientenanwaltschaften oder der Schiedsstellen von den Kammern gelöst. Das heißt, wir haben ganz, ganz wenige Fälle vor Gericht, wo tatsächlich auch entschieden werden muss durch ein Gericht, ob ein Anspruch besteht oder nicht. Und das ist auch ein großes Renommee, dass wir das haben, weil natürlich Gerichtsverfahren sind immer mit Medien verbunden. Und das führt natürlich auch dazu, dass Leute, die vielleicht auch reißerisch über eine Berichterstattung drüber fliegen, dass die dann vielleicht auch Angst haben, im Gesundheitswesen hinzugehen, weil sie glauben, da passiert dann was.
Jetzt haben wir zuerst diese Millionenbeträge, die da so kolportiert werden, nicht aus anderen Ländern. Also ich glaube, da vor allem im amerikanischen Raum gibt es da zumindest die Legende, dass nach einem Behandlungsfehler Leute halt wirklich, wirklich große Summen ausbezahlt kriegen. Ist sowas in Österreich oder ist es in der österreichischen Rechtsordnung irgendwie vorgesehen, dass man, wenn ein Behandlungsfehler oder eine Komplikation womöglich passiert ist, dass man hohe Summen an Schmerzengeld oder Abfindung oder wie immer man das nennt, ausbezahlt bekommt?
Also die Millionenbeträge sind in Österreich kein Thema, weil wir eine ganz andere Kultur haben, was das betrifft. Wenn Sie Amerika ansprechen, da haben wir das Thema, dass die oft präventiv wenig Vorschriften haben und somit durch horrende Schadenersatzforderungen alle Betriebe dazu zwingen, dass sie sich präventiv mit Themen der Qualitätssicherung zum Beispiel beschäftigen. Also ich mache Qualitätssicherung in Amerika nicht, weil ich muss, sondern weil ich es mir selbst auferlege, um diese horrenden Schadenersatzforderungen abzuwenden. In Europa oder generell auch in Österreich haben wir sehr viele präventive Vorschriften, was Qualität betrifft, was Bewilligungen betrifft, behördliche Einschau, Vertretungen, Kontrollen, die da tagtäglich auch in den Gesundheitssystemen auftauchen, dass wir eigentlich durch diese vielen präventiven Vorschriften deutlich weniger Haftung produzieren. Und das ist auch ganz eine gute Aussage, die wir da treffen können. Wenn ein Schadensfall passiert, dann haben die Menschen auf der einen Seite die Möglichkeit, für diese erlittene Beeinträchtigung, für diesen Nachteil, den sie bekommen haben oder erlitten haben, einen Ausgleich zu bekommen. Und da gibt es einerseits das Schmerzensgeld. Da gibt es so Schmerzensgeldtabellen. Da müsste dann auch gutachterlich festgestellt werden, wie viele Tage habe ich unter diesen Belastungen gelitten. Und auch die Intensität des Leidens wird gemessen. Leicht, mittel, schwer. Und da bekommt man dann so grosso modo für einen Tag leichte Schmerzen 100, 120 Euro, für einen Tag mittelstarken Schmerzen 200, 250 Euro und für einen Tag stärkerer Schmerzen oder wirklich starker Schmerzen 300 bis 400 Euro. Und das wird dann aufsummiert. Und mit diesen Beträgen geht sich nie eine Million aus. Da kommen dann ein paar tausend Euro zusammen. Parallel dazu, und das ist das eine, was schon eine große Relevanz hat, sind Dauerschäden oder Folgeschäden. Also wenn zum Beispiel, machen wir ein Beispiel, jemand durch eine neurochirurgische Operation an der Wirbelsäule eine Querschnittlähmung davonträgt, dann ist dieser Behandlungszwischenfall, der vielleicht eine winzige kleine Unaufmerksamkeit des Chirurgen zur Folge hatte, führt dann zu einer heftigen Folge, die dann auch tatsächlich sein kann, dass die Leute nicht mehr arbeiten können, das Haus zu Hause barrierefrei umgebaut werden muss, dass die dann in eine Invaliditätspension kommen und dann natürlich auch hier Schaden entstehen. Und da gibt es dann schon Geschichten, wo dann ein paar hunderttausend Euro fällig werden. Aber dass das in die Millionenbeträge geht, ist mir soweit in Österreich nicht bekannt.
Wenn ich als Patient jetzt einen Schaden erleide, dann muss dieser Schaden natürlich durch ein nicht korrektes Verhalten verursacht sein, weil ansonsten gibt es keinen Schadenersatz. Also wenn das eine Komplikation ist, das gibt es ja im Grunde auch nicht, dass Komplikationen halt auftreten, die man nicht vorhersehen konnte und die auch nicht verhinderbar sind, dann hat man keinen Anspruch. auf Schadenersatz nicht, dann lohnt sich sozusagen auch nicht, das juristisch auszufechten. Oder
ja, Patienten, wenn sie eine nachteilige Erfahrung gemacht haben, können sich jederzeit kostenlos an die neuen Patientenanwaltschaften in den Bundesländern wenden und die prüfen das einmal vorab, ob da was dran ist in dieser Fallgeschichte. Man darf nicht vergessen, Schadenersatz ist keine Einkommenserhöhung. Probieren leider Gottes auch immer wieder Menschen, dass sie da auch zum Geld kommen, das ihnen auch gar nicht zusteht, aber das wissen auch die Stellen und das wird auch sehr rasch herausgefiltert. Ja, die andere Sache ist natürlich, beim Schadenersatz gibt es Voraussetzungen und es gibt immer den Schaden, den muss der Patient nachweisen, wird dann auch ein Gutachter befragt. Dann gibt es das fehlerhafte Verhalten und da muss man mal schauen, was ist die Sorgfalt einer Berufsgruppe. Und sorgfältig zu handeln bedeutet, dass ich einerseits die Leute immer gut informiere und aufkläre, was wir da so tun und auf der anderen Seite auch, dass ich korrekt handle. Das heißt, dass ich korrekt Probleme erkenne und dass ich auf Probleme unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten anbiete und dann gemeinsam mit den Patienten auslote, welche Lösung machen wir jetzt. Also mit geschnitten, wird anderweitig therapiert, wird eine Tablette geschluckt, wie oft müssen sie zur Nachbehandlung kommen, wie lange muss der Verband oben bleiben, all diese Dinge, die da besprochen werden. Und wenn das Behandlungsteam hier sorgfältig handelt, aber es trotzdem zu einer Risikoverwirklichung kommt, dann ist es kein Fehler. Das wird ja auch genau vorab besprochen, dass trotz sorgfältiger Arbeit ein Risiko passieren kann. Wir sind einfach im Gesundheitswesen im Hochrisikobereich, das muss man ganz klar sagen. Trotz sorgfältigster Arbeit passieren hier einfach gewisse Dinge, die möglicherweise auch bei den Patienten auch verortet sind. Es ist immer die Frage, verhält sich auch ein Patient therapiefördernd? Wenn Leute sagen, ja, ich schlucke eh alles und ich belasse das Bein eh nicht und ich passe eh auf und dann fahren sie trotzdem einkaufen und heben die Kisten selber und arbeiten im Garten, obwohl sie noch nicht arbeiten sollen im Garten, dann haben sie ja auch selbst dazu beigetragen, dass der Behandlungserfolg ausbleibt. Und da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, wenn hier Patienten selbst vielleicht auch nicht in diesem Ausmaß ihre Gesundheit fördern, wie es die Gesundheitsberufe empfehlen würden, dann gibt es auch keine Haftung.
Ganz spannendes Thema, weil es ja viel mit Kommunikation zu tun hat. Ich würde gerne wissen, wir haben jetzt sehr den Fokus drauf gehabt, wie das Recht vor allem die Patientenseite schützt, aber es braucht ja auch irgendwie ein Gesetz oder etwas, was die Berufsgruppen schützt. Gibt es da etwas im Gesundheitswesen?
Ich spreche immer von der Trias. Also die Trias, was bedeutet das? Wenn ich heute in einem Gesundheitsbetrieb arbeite, dann gibt es einmal drei Player. Es gibt einmal den Gesundheitsbetrieb, es gibt den Patienten und es gibt die Berufsgruppen. Und alle drei haben Interessen, unterschiedliche. Der Betrieb möchte, dass der Laden läuft, dass zur richtigen Zeit die Leute im richtigen Ort sind und dass die Patienten auch gut versorgt sind, dass es auch eine gute Rückmeldung gibt. Die Patienten wollen, dass sie drankommen, zeitnah, dass ihnen Zeit geschenkt wird, dass sie gut aufgeklärt werden, dass sie gut empathisch begegnet werden und dass sie fragen können, wenn sie Fragen haben. Und die Berufsgruppen haben natürlich auch Interesse. Einerseits, dass sie das, was sie gelernt haben, anwenden können, aber dass sie nicht überfordert sind und dass sie auch geregelte Arbeitszeiten haben, dass sie vielleicht auch in der Freizeit Ruhe haben, dass sie sich erholen können, dass sie im Dienst auch eine Arbeitsumgebung vorfinden, wo sie ein gutes Arbeiten schaffen, dass es gute Ausstattung gibt, moderne Geräte gibt, Kollegen haben, die motiviert sind und dass sie ein gutes Fortbildungsprogramm haben und so weiter und so fort. Und da haben wir natürlich in allen Ecken und Enden ganz viele rechtliche Grundlagen im Hintergrund, weil es braucht verbindliche Vorgaben, dass einfach jeder in diesem System seine Rolle kennt und dass das nicht jeden Tag Ausmachsache ist und dass es dann abhängt von den Leuten, die heute im Dienst sind. Weil da gibt es dann natürlich die Charaktereigenschaften, der Stärkere setzt sich durch. Und wenn wir keine Regeln hätten, dann würde jeden Tag der Laden anders laufen. Und jeden Tag würde der Laden so laufen, dass der Stärkere den Ton vorgibt. Und durch die Gesetze haben wir den großen Vorteil, dass solche Interessen eben ausgeglichen sind. Und wir den großen Vorteil haben, dass einfach jeden Tag die Struktur die gleiche ist. Und die handelnden Personen tauschen sich aus. Aber das System an sich sollte jeden Tag nach den gleichen Regeln ablaufen.
Sie haben jetzt einen zweiten Teil angesprochen, neben diesen Patientenrechten gibt es eben Berufsgesetze. Das heißt also, die unterschiedlichen Berufsgruppen haben jeweils rechtliche Grundlagen, die sie einhalten müssen. Habe ich in irgendeiner Form als Österreicher, als Österreicherin eine Möglichkeit, dass ich mir einen Überblick über diese rechtlichen Grundlagen verschaffen kann? Und wenn ich Sie als Jurist jetzt frage, haben Sie den Eindruck, dass wenn man den einen Zugang hat, dass man den Zugang auch selbst als Laie nutzen kann?
Ja, wir in Österreich haben natürlich alle Gesetze kundgemacht und veröffentlicht. Früher gab es dann auch die Wiener Zeitung, die war sogar dann tatsächlich auch verbindliches Kundmachungsblatt für diese Bundesgesetzblätter. Das hat sich 2004 verändert durch die Einführung des Rechtsinformationssystems. Und im Rechtsinformationssystem ist eine Datenbank, die vom Bundeskanzleramt betrieben wird. Und da sind alle Gesetze auf Bundes- und auf Landesebene drinnen, auch die Judikatur von Höchstgerichten. Und das steht einmal auch der Bevölkerung frei zugänglich zur Verfügung. Ja, so einmal die Theorie. Die Praxis ist natürlich, man muss sich mit diesem System auskennen, weil die Datenbank muss man bedienen können. Das funktioniert ähnlich wie Google, aber nicht ganz so einfach, weil Google ist ja viel benutzerfreundlicher. Beim RIS muss man tatsächlich wissen, nach was man sucht. Man muss ein paar Klicks verstehen. Es gibt aber einfachere Möglichkeiten. Es gibt das RIS Plus, eine anwendungsfreundlichere Bedienung. Es gibt auch die Webseite österreich.gv.at. Es gibt das österreichische Gesundheitsportal gesundheit.gv.at, wo man ganz wertvolle Informationen findet, ohne dass man sich durch das RIS durchkämpfen muss. Das Bundesministerium für Gesundheit hat auch eigene Webseite zum Thema Berufsgruppen A bis Z. Und das empfehle ich auch immer, weil das ist eine einfache Suchmaske. Da gebe ich einfach ein in Google Gesundheitsberuf für Österreich A bis Z. Und dann kommt genau dieser Link zum Gesundheitsministerium. Und da findet man zu jedem Beruf, wir haben in Österreich 36 unterschiedliche Gesundheitsberufe, da findet man zu jedem Beruf Ausbildungswege, Kompetenzen, Pflichten. Und ja, da kann man sich informieren und dann hat man auch einen breiten Überblick. Genau.
Sie haben jetzt einen Begriff erwähnt, der schon immer wieder so alltagswörtlich verwendet wird, nämlich Judikatur. Und ich meine zu wissen, dass das Rechtsprechung heißt. Nichtsdestotrotz, nicht auch da wiederum, nicht? Wir sind ja irgendwie sehr mediengetrieben. Und wenn man sich jetzt Anwaltsserien, sind ja was recht Gängiges und werden, glaube ich, ähnlich gern geschaut wie Krankenhausserien. Und da wird sehr häufig über Präzedenzfälle gesprochen, also wo sozusagen irgendein Fall hat sich in der Vergangenheit ereignet und dann der wird dann für aktuelles Verfahren als Grundlage verwendet. Ist das in Österreich ein Thema oder ist das bei uns was verwendet wird als Grundlage, dass man sozusagen, dass sich in den 80er Jahren irgendwas ereignet hat und das wird dann 2025 oder 2026 wiederverwendet als Grundlage, ein Rechtsspruch?
In Amerika zum Beispiel gibt es das sogenannte Case Law. Das bedeutet, dass die Rechtsentwicklung stattfindet durch viele Fälle, die passieren, die entschieden worden sind und die auch bei zukünftigen Fallgeschichten als Grundlage herangezogen werden. Wir in Europa oder auch in Österreich haben sehr viele Gesetze und das sind immer so abstrakte Regeln, wie sich der Staat vorstellt, wie in einer idealen Welt alles sein soll. Gibt es in allen Lebensbereichen, Bildung, Verkehr, Finanzen, das Bauen von Häusern, Bauordnung, bis hin zum Gesundheitswesen, ganz viele Regelungen. Und bei uns ist es so in Österreich, dass einmal grundsätzlich die Gesetze da sind und wir haben jeden Tag Fallgeschichten, die sich abspielen, in denen Menschen zusammenkommen. Und jede Interaktion von Menschen könnte man rechtlich bewerten. Also wenn ich da heute reingehe ins UK St. Pölten und beim Portier stehe, dann habe ich eine Interaktion mit dem Portier. Und wenn ich da vor dem Portier zusammenbreche und nicht mehr atme, dann hat der Portier in dieser Sekunde eine Hilfeleistungspflicht. Und wenn er jetzt auf ORFAT weiter surft und mich liegen lässt, dann hat er ein rechtliches Problem. Das heißt, ganz klar gibt es da klare Vorgaben, aber in jeder einzelnen Fallgeschichte muss dann das Recht angewendet werden. Und wir brauchen natürlich tagtäglich in unseren Interaktionen, wo wir einfach Menschen zusammenkommen, brauchen wir nicht ständig Juristen, die uns dann erklären, ob wir uns jetzt richtig oder falsch verhalten haben. Aber die Juristen oder die Gerichte kommen dann zum Tragen, wenn einfach zwei Personen, die miteinander etwas zu tun hatten, in Streit geraten. Über ihre Position, über ihre rechtliche Position. So sagt der eine, ich krieg was von dir, du schuldest mir 200 Euro oder du hast mich gerade verletzt oder ich war auf der Warte, ich hatte heute einen OP-Termin und bin jetzt vom OP-Termin gestrichen worden und weil ich meinen nächsten OP-Termin habe im April, wird mein Tumor weiter wachsen und ich habe eine schlechtere Ausgangsbasis. Das heißt, ich bin durch dieses Nachreihen benachteiligt. Das heißt, es kommt dann zu einer Situation, wo jemand von einem anderen was möchte. Und das versucht man einmal primär außergerichtlich zu klären, indem man halt mit den Leuten spricht und sagt, hey, ich möchte von dir was, gib mir das. Und wenn das aber dann nicht funktioniert, dann brauchen wir den Staat in Form der Judikative. Das ist dann die Rechtsprechung. Und die hat dann den Auftrag, eine einzelne Fallgeschichte unter Anwendung der Regeln zu bewerten. Und dann kommt es zu Entscheidungen der Gerichte. Da gibt es Instanzenzüge und die Höchstgerichte, der oberste Gerichtshof, wenn der Recht spricht, dann haben wir Rechtskraft. Und dann gibt es eben keine Diskussion mehr. Dann wird eben, müssen sich die Verfahrensparteien eben da beugen und dann wird das umgesetzt. Und bei zukünftigen Fallgeschichten wird einmal primär immer die gesetzliche Grundlage herausgesucht. Und natürlich kommt dann auch bisherige Rechtsprechung, wird dann auch, wenn eine Fallgeschichte sich ähnlich zugetragen hat, herangezogen. Aber primär werden Fallgeschichten durch die Gesetze bewertet und nur sekundär wird die Judikatur von anderen Fällen einbezogen. In Amerika würde das anders sein, da würde sofort der andere Case hergezogen.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Ich stelle mir jetzt vor, dass ich vielleicht juristisch etwas brauche, aber jetzt, wie Sie gesagt haben, es gibt ganz viele Gesetze, es gibt ganz viele Dinge, die ich abarbeiten muss. Jetzt bin ich da aber blind und habe kein Wissen darüber. Was würde ich als erstes machen? Wo würde ich mir Unterstützung suchen, wenn ich dahingehend einfach Unterstützung brauche? Weil ich stelle mir das wirklich schwierig vor, sich da in diesem Land der Gesetze, Judikatur zurechtzufinden.
Also wenn ich heute im Gesundheitswesen hereinspaziere, weil ich vom Gesundheitswesen etwas haben möchte, eine Diagnostik, eine Behandlung, dann haben grundsätzlich einmal die Gesundheitsberufe die Pflicht, im Rahmen der Aufklärung auch rechtliche Aspekte mitzubedenken. Alle Gesundheitsberufe haben in ihrer Ausbildung ein Basiswissen Recht, das sie mitkriegen. Also diese Schulungen, das sind oft so 20, 30 Unterrichtseinheiten, wo Rechtskunde unterrichtet wird. Wenn ich aber jetzt konkrete rechtliche Fragen habe als Patient, wende ich mich einfach an eine der neuen Landespatientenanwaltschaften, die mich kostenfrei aufklären über diverse Ansprüche, die ich habe. Und natürlich gibt es das Internet als große Quelle, gesundheit.gv.at zum Beispiel, da gibt es auch viele Informationen über Patientenrechte. Und sonst gibt es die rechtsberatenden Berufe, Anwälte, Anwältinnen zum Beispiel, aber die sind natürlich dann kostenpflichtig, weil natürlich das ein Beruf ist wie jeder andere auch. Und wenn ich heute zum Steuerberater gehe, damit er mir die Steuererklärung macht, dann bin ich auch nicht verwundert, dass er mir dann eine Rechnung schickt.
Sie haben eingangs erwähnt, diese Trias aus Einzelindividuum, das beschäftigt ist bei einer Krankenanstalt, aus Patientinnen und Patienten und aus der intersubjektiven Realität Krankenhaus, nicht? Weil ein Krankenhaus, muss man sagen, ist ja an sich keine Person im Regelfall, nicht? Die ist im Regelfall auch ein öffentliches Unternehmen. Wie schaut's denn damit aus? Hat die Krankenanstalt als solche in irgendeiner Form eine rechtliche Stellung, beziehungsweise vielleicht die Frage auch, um die Frage auch konkreter zu machen, inwieweit bin ich denn als jemand, der im in einem Gesundheitsunternehmen beschäftigt ist, auch vom Gesundheitsunternehmen vertreten?
Ein Krankenhaus ist einmal rechtlich betrachtet eine juristische Person. Das klingt ein bisschen sperrig, der Begriff. Wir kennen in unserem Rechtssystem zwei Arten von Personen. Natürliche Personen, das sind Menschen, und juristische Personen, das sind die künstlichen Gebilde, zum Beispiel GmbH, AG oder eben auch eine per Gesetz eingerichtete Gesundheitseinrichtung. Und wenn ich heute im UK St. Pölten ein Dienstverhältnis habe, dann wird mein Verhalten, das ich im Alltag setze, im Beruf, dem UK St. Pölten zugerechnet. Das heißt, wenn ich einen Patienten anpflaume, dann hat das UK St. Pölten einen Patienten angepflaumt, überspitzt betrachtet. Wenn ich als Operateur im Krankenhaus UK St. Pölten beim Operieren jemanden verletze und Nerven beleidige, eine neurochirurgische Intervention, dann hat das UK St. Pölten den Nerv beleidigt. Das heißt, es wird immer so betrachtet, dass primär der Vertragspartner des Patienten ist, einmal auch primär der Ansprechpartner ist, auch im Schadensfall. Es gibt natürlich dann interne Möglichkeiten des Ausgleiches. Also bei einer ganz gewöhnlichen Fahrlässigkeit muss immer das UK St. Pölten für seine Mitarbeiter die Hand ins Feuer legen und auch die Verantwortung tragen. Und dafür gibt es ja Haftpflichtversicherungen. Bei grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz, wenn ein Mitarbeiter vorsätzlich einen Patienten schädigt, dann hätte auch das UK St. Pölten primär eine Leistungspflicht, kann sich aber regressieren vom Mitarbeiter. Und natürlich, wenn es da schwarze Schafe gibt, die hier wirklich auch bewusst am Patienten was Schlechtes wollen, was hoffentlich nie vorkommt, dann ist es natürlich auch automatisch eine Beendigung vom Dienstverhältnis, weil solche Leute kann man natürlich auch nicht brauchen.
Sie haben zuerst gesagt, es gibt immer in der Vergangenheit Bezugspunkte und ich erlebe jetzt Gesetze eher so in meiner Alltagswelt als relativ statische Gebilde. Jetzt haben wir auf der anderen Seite eine Welt, die sich unentwegt verändert. Also wir haben dann in unserem Podcast adressieren wir auch immer ein bisschen so dieses Thema künstliche Intelligenz, irgendwelche neuen Technologien. Vor allem im Sektor Pflege, Medizin, Therapieberufe ändert sich ja unentwegt irgendwas. Nimmt die Rechtsordnung auf solche Änderungen Bezug oder ist es wiederum so eine Interpretation, die Juristen machen? Oder gibt es tatsächlich irgendwas, was sozusagen sich mit der Welt mit verändert?
Gesetze werden immer zu einem gewissen Zeitpunkt erlassen. Und die sind aber dann nicht versteinert auf diesen Zeitpunkt, sondern müssen natürlich auch immer die Gegebenheiten, die sich im System verändern, mit berücksichtigen und mit bedenken. Wenn die Entwicklungen zu groß werden, dann muss der Gesetzgeber nachjustieren. Da hinken wir leider immer etwas hinten nach. Ein Beispiel ist die Telemedizin. Da haben wir erst vor wenigen Jahren in den Berufsgesetzen die ausdrückliche Erlaubnis bekommen, Telemedizin anwenden zu dürfen. Obwohl Telemedizin in gewissen Bereichen schon seit 10, 15, 20 Jahren läuft, wenn man die Teleradiologie sich anschaut zum Beispiel. Also da hinkt man immer hinten nach und das ist auch immer so die Herausforderung für die Rechtsanwender, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein bestehendes Gesetz, das ist gemacht worden in den 90er Jahren, wird vielleicht immer wieder angepasst worden sein. Und heute haben wir ganz andere Rahmenbedingungen. Und was bedeutet das mit heute? Und man muss Gesetze auch immer mit den aktuellen Augen lesen und aktuellen Augen interpretieren. Und wenn halt Sachen drin entstehen, die uns wirklich hinderlich sind, dann muss man das auch dem Staat, dem Gesetzgeber rückmelden. Und dann gibt es auch einen Änderungsbedarf und da wird in der Regel auch angepasst. Genau, ja.
Ich will nur ganz kurz, wenn wir weggehen von der Zukunftsperspektive, zurückgehen zu der Fehlerkultur. Wenn wir das vorher schon kurz beredet haben, warum glauben Sie, ist es trotzdem wichtig, dass wir im Gesundheitswesen offen über Fehlerkultur und Fehler reden? Weil ich finde, also ich sehe das schon oft so, dass das ein bisschen untergeht und man das gar nicht so offen bespricht, was aber vielleicht notwendig wäre.
Wie gesagt, Gesundheitswesen ist Hochrisikobereich. Es ist eine Illusion zu glauben, ein Gesundheitswesen zu gestalten, das eine Null-Fehlerquote hat. Das kann man sich gleich einmal flapsig ausgedrückt abschminken, das gibt es nicht. Aber das Thema ist immer, wie ich mich seriös mit diesem Thema beschäftige und was mache ich, wenn Fehler auftauchen. Es gibt diverse Systeme, das CIRS zum Beispiel, wo man auch entsprechend beinahe Fehler einmelden kann, dass man daraus lernen kann. Es gibt auch seitens des Ministeriums ein großes Interesse über die sogenannten Never Events. Das sind typische Listen oder Listen von Tätigkeiten, die auf keinen Fall passieren dürfen und wo Gesundheitsberufe eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen müssen. Das ist zum Beispiel auch das Zubereiten ganz gefährlicher Medikamente oder auch beim Operieren, dass Patienten auch mehrfach ihre Identität überprüft wird, geschaut wird, welches Bein wird heute operiert, dass man da wirklich gebetsmühlenartig mehrfach nachfragt, das anzeichnet, damit auf keinen Fall dann nach der Operation der Patient sagt, mir fehlt das falsche Bein. Das wäre wirklich sehr, sehr drastisch. Genau. Und Fehlerkultur ist halt immer so eine Sache. Ich glaube, das ist auch eine Motivation ist für Mitarbeiter, in einem Gesundheitsbetrieb zu arbeiten, wo einfach auch mit Fehlern professionell umgegangen wird. Weil es gibt immer wieder Situationen, wo am Gesundheitsberuf aus einer Unachtsamkeit heraus ein Fehler passiert und die dann einfach sofort das Dienstverhältnis beendet wird und dann keine Möglichkeit gegeben wird, darüber zu sprechen. Das macht Angst, das führt bei Kollegen zu großer Verunsicherung. Die Leute denken sich, ich bin jahrelang ein sehr sorgfältiger Mitarbeiter, dann aus der Routine heraus, aus der Hektik heraus, weil ich viel zu viele Aufgaben vielleicht auch übernommen habe, das hätte ich gar nicht machen müssen, ist mir jetzt ein Fehler passiert und dann lässt mich in dieser Sekunde der Betrieb fallen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man hier sagt, nein, wir haben eine offene Fehlerkultur. Und ich gehe sogar so weit, also wenn ich Führungskraft wäre, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler passiert, würde ich sogar den Mitarbeitern eine besondere Bühne geben. Ich würde ihm sogar die Möglichkeit geben, vor einer großen Mannschaft zu erklären, wie kam es zu diesem Fehler und was hat der Mitarbeiter selbst gelernt daraus, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Und ich glaube, dass ein Mitarbeiter, dem selbst ein Fehler passiert ist, der beste Lehrmeister ist, weil der emotional drinnen steckt, dem ist das unangenehm. Und der hat eine hohe Motivation, dass es kein zweites Mal vorkommt. Und wenn ich jetzt aber die Mitarbeiter gleich dienstfrei stelle und keine Möglichkeit gebe, dass der darüber sprechen kann, dann habe ich da ganz wertvolle Ressource weg und die Leute haben Angst und das führt einfach auch zu einer negativen Stimmung.
Als Jurist wird man ja wahrscheinlich auch häufig zu Rechtsproblemen angesprochen. Also ich denke einmal nicht, wir stehen immer wieder einmal in Kontakt, wo man sozusagen einzelne Dinge, die nicht so hundertprozentig klar sind, weil ein Gesetz kann natürlich nicht jede Alltagswirklichkeit abdecken. Und der Jurist gibt dann Auskunft. Jetzt meine Frage, wie verbindlich ist denn eine Rechtsauskunft von einem Juristen? Weil ich denke mal, also ich würde das gerne vergleichen, also ein bisschen mit der Bibelexegese, nicht? Da gibt es wahrscheinlich Menschen, die interpretieren einen Text so und Menschen, die interpretieren einen Text so. Wo ist denn der USP, also diese Besonderheit, die den Juristen vom Laien unterscheidet?
Also grundsätzlich sollten ja Rechtsvorschriften so geschrieben sein, dass jeder Bürger auf der Straße, wenn man in dem Text zeigt, eigentlich beim erstmaligen Lesen erfassen kann, um was geht's da. Und jeder Bürger, bin überzeugt, wenn man sich heute am Hauptplatz von St. Pölten hinstellen, jeder Bürger, dem man einen Zettel mit einem zwei Zeilen in die Hand drückt, interpretiert das anders, weil jeder hat eine andere Sprache, jeder hat ein anderes Sprachverständnis, jeder hat eine andere Lebenserfahrung. Und wir Juristen haben halt diese ein bisschen eine Metaebene, um zu sagen, wir haben einfach gelernt, umzugehen mit Interpretation von Gesetzen. Und Interpretation von Gesetzen bedeutet ja nicht, dass wir würfeln oder dass wir sagen, na ja, dieses Ergebnis gefällt mir und darum präferiere ich dieses Ergebnis, sondern es gibt in der Juristerei verbindliche Auslegungsregeln, das wissen auch nicht viele. Wir haben ja da gewisse Herangehensweisen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mir einen rechtlichen Text anschaue, dann ist meine erste Frage, zu welcher Zeit wurde dieses Gesetz gemacht? Da kann ich mir schauen, okay, da kommen Begriffe vor in dieser Regelung, die sind in den 80er Jahren geschrieben worden, dann kann ich mir überlegen, was hat dieser Begriff in den 80er Jahren bedeutet und was würde dieser Begriff heute bedeuten? Ja, ich kann ein Beispiel geben. Zum Beispiel steht in den Pflegeheimgesetzen und im Heimvertragsgesetz, dass ein Pflegeheimbewohner hat das Recht auf eine adäquate Schmerztherapie. Hat man in den 90er Jahren so reingeschrieben. Heute interpretiere ich das als umfassende Palliative Care. Weil in den 90er Jahren hat man den Ansatz vertreten, ein Sterbender oder ein Mensch am Lebensende, der hat vielleicht Schmerzen und das soll gelindert werden. Heute weiß man, Palliative Care hat Übelkeit, Schmerzen, Angst, Atemnot, all diese ganze Palette. Das heißt, es hat sich erweitert, der Begriff Schmerz. Wenn ich heute den Begriff Schmerzbehandlung adäquate lese, weiß ich genau, das ist umfassende Palliative Care. Ein Beispiel, ja. Es gibt dann weitere Auslegungsregeln, wo man sagt, dass zwei Gesetze überlappen sich. Da muss man schauen, was ist die jüngere Regel, was ist die ältere Regel. Manche modernere Gesetze, das ist sehr positiv, haben zu Beginn eine Definition relevanter Begriffe. Auch das Unterbringungsgesetz in der Psychiatrie kennt das zum Beispiel. Das finde ich sehr positiv, weil dann habe ich zu Beginn oft in den Paragraphen 1, 2, 3 irgendwo steht, sollten jetzt in diesem Gesetzestext folgende Begriffe vorkommen, gilt diese verbindliche Auslegung, Doppelpunkt. Das finde ich sehr positiv, weil dann haben wir einfach diese Diskussionen nicht mehr, was versteht man unter so einem Begriff. Und das ist halt das Werkzeug der Juristen, die halt da ganz gut damit umgehen können, Dinge in Kontext zu setzen und auch die zeitliche Abfolge zu kennen und einfach mit der Sprache umgehen zu können, die da vorkommt.
Und gibt es einen Rat für ein Laienpublikum oder jetzt dafür jemanden, der im Gesundheitswesen tätig ist, wie er selbst konkreter vorgehen kann? Und gibt es da, um auf die künstliche Intelligenz wieder zurückzukommen, Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, dass ich dann beispielsweise irgendein Large Language Model wie ChatGPT oder irgendwas anderes dazu befrage, wie denn rechtlich was zu interpretieren ist? Weil diese Modelle können ja zumindest auf Texte zugreifen und zumindest vorgeblich einen Text auch interpretieren oder zusammenfassen.
Ja, das stimmt. Die Frage ist immer, auch so künstliche Intelligenz, wie man das auch im Rechtssystem anwenden kann. Ich probiere das immer wieder auch einmal auszuschauen, wenn ich eine konkrete Frage eingebe, was das System ausspuckt. Und ich muss sagen, da wird einfach der gesamte Dachraum einbezogen, also Schweiz, Österreich, Deutschland. Und ich kriege da, auch wenn ich in der Anfrage ganz genau hineinschreibe, österreichischer Kontext, österreichische Gesetze, schwappen da immer Sachen aus Deutschland rein, weil die natürlich auch deutlich mehr an Daten in dem System drinnen haben als jetzt Österreich. Und ich habe jetzt noch nie eine rechtliche Antwort von ChatGPT zum Beispiel jetzt bekommen, wo ich sage, das war hundertprozentig richtig. Es war immer irgendwo, wo ich sage, na, das ist jetzt eine falsche Quelle. Ja. Das heißt, wir sind in der Juristerei sicherlich noch ein bisschen hinten nach, was diese Informationsquelle betrifft. Natürlich einmal für den ersten Überblick bei groben Fragen wird man sicherlich auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten können. Aber die wirklich feinen rechtlichen Antworten braucht man dann schon meines Erachtens immer noch die Menschen, die dieses Rechtssystem persönlich auch gut kennen.
Ja, ChatGPT kann nicht alles.
Offenbar.
Ich habe noch eine Frage, weil Sie vorher genannt haben, das Pflegeheimgesetz aus den 90ern und dass sich das verändert hat mit der Symptomfreiheit bei Schmerzen. Jetzt ist ja so, dass wir im Gesundheitswesen damit konfrontiert sind, dass sich das extremst schnell ändert. Also ich rede jetzt mal wirklich demografischer Wandel, aber sonst doch sehr viel Komplexität. Was sehen Sie da noch an Veränderungen bezüglich der Gesetze jetzt im Gesundheitswesen, wenn man im betrachtet, die Leute werden immer älter, es gibt komplexere Fälle etc.
Gesetze sollten eigentlich immer auf die Lebenswirklichkeit Rücksicht nehmen und letztlich auch schauen, dass die Leute abgeholt werden mit den Problemen, die sie haben. Ich habe den Eindruck, dass wir in den 90er Jahren und in diesen 2000er Jahren ganz stark eine Normenflut hatten. Wir haben sehr viele Sachen sehr detailliert geregelt, weil viele Leute gesagt haben, jetzt werden endlich im Gesundheitswesen viele Gesetze entwickelt. Man darf nicht vergessen, früher gab es zum Beispiel ein Ärztegesetz und ein Sammelgesetz für alle nichtärztlichen Gesundheitsberufe. Und heute haben wir für die Hebammen, für die Sanitäter, für die Pflegepersonen, für die Masseure, für jeden Beruf ein eigenes Gesetz. Also wir haben eine ganz starke Normenflut. Und der Normenflut habe ich den Eindruck, dass jetzt wenig darüber nachgedacht wird, ob man nicht ein bisschen deregulieren könnte. Weil Deregulierung würde ja auch bedeuten, dass man wieder das Recht auf Prinzipien zurückstellt und nicht mehr detailverliebt ganz konkret für eine ganz konkrete Situation einen rechtlichen Lösungspfad vorgibt. Und wenn man sich wieder mehr auf die Prinzipien zurückbesinnt und vielleicht ein bisschen dereguliert, dann ist man auch für spätere Entwicklungen gewappneter, weil dann kann ich einfach diese Prinzipien in der aktuellen Situation immer anwenden und muss dann nicht ständig so nachjustieren. Wir haben ganz viele Schutzregeln für vulnerable Personengruppen. Vulnerable Personengruppen sind zum Beispiel auch Menschen, die einen erhöhten Schutzbedarf haben, Kinder, psychisch Kranke, Demente, alte Menschen, chronisch kranke Menschen. Und da haben wir genug Schutzvorschriften. Die Frage ist dann immer, ob sie auch entsprechend gelebt wird dann in der Praxis. Ja.
Wir haben eingangs erwähnt, ohne das aufzunehmen, dass man juristisch beziehungsweise auch sonst in eigentlich kein Fachgebiet alles erwähnen kann. Also wir können ein Thema nie abschließend abarbeiten. Jetzt trotzdem die Frage an Sie, Herr Dr. Halmich. Gibt es irgendein Thema, das aus juristischer Seite gesagt werden muss? Was ist das, wo Sie sagen, als Jurist würde ich gern breit streuen, eine Botschaft an die Allgemeinbevölkerung, einen Appell sozusagen. Also das ist immer was wir unseren Gästen abverlangen. Was hat da der Jurist, was brennt den auf der Seele? Was will ein Jurist?
Ja, also ich erlebe natürlich auch in meiner Beratungstätigkeit, dass ich natürlich manchmal auch damit konfrontiert bin, dass Leute ganz tolle Ideen haben und ich muss dann sagen, das geht juristisch nicht, weil dann kommt eine Aufzählung vieler Punkte. Der Jurist ist manchmal auch der Spielverderber, der gute Ideen irgendwie kompliziert macht. Ja, was den Juristen auf der Seele brennt, ist sicherlich, dass er Gesetze selber nicht schreibt, sondern sie anwendet. Und ich muss oft auch in Lehrsälen oder in Beratungssituationen rechtliche Grundlagen den Leuten präsentieren, ohne aber die Regeln selber geschrieben zu haben. Das heißt, es kommt nicht aus meiner Feder, ich bin nur der Dolmetscher. Ich bin sozusagen der Übersetzer. Und das ist natürlich nicht immer eine angenehme Rolle, vor allem wenn es eben ganz gute Ideen gibt. Und die Leute brennen vor Feuer, um eine Projektidee umsetzen zu wollen. Und dann kommen so Sachen wie Datenschutz oder irgendwelche Anträge, Bewilligungen, Zustimmungen von Ethikkommissionen. Das hat alles seine Berechtigung, weil es auch in diesem Aushandlungsprozess als relevante das Thema reingenommen worden ist, aber es kann natürlich im Einzelfall Dinge verkomplizieren. Das ist natürlich dann nicht auf dem Juristen seiner Schulter, sondern das ist staatlich vorgegeben.
Das, glaube ich, ist ein ganz gutes Schlusswort, dass der Jurist Gesetze nicht selbst schreibt, sondern dass er Gesetze interpretiert. Und mir gefällt auch dieses Bild mit dem Dolmetscher ganz gut, weil ich denke einmal, Juristen haben durchaus wahrscheinlich das eine oder andere Problem auch mit der Sicht in der Bevölkerung. Also ich glaube, Jurist ist jetzt nicht die am besten angeschriebene Berufsgruppe. Ich weiß gar nicht, wie Sie das interpretieren, Herr Dr. Halmich. Ich kann es gar nicht sagen. Ich sage vielen herzlichen Dank für ein wirklich interessantes Gespräch zu Rechtsthemen, nicht? Weil ich glaube, auch da erwartet man nicht unbedingt, dass das so spannend ist, wie unser Gespräch war. Und ich sage vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank, dass Sie eine Zeit genommen haben, um beim Podcast G1.3 dabei zu sein.
Ja, danke für die Einladung.